das nicht absolut faszinierend, dass Gott wollte, dass Menschen sein Wort verkünden und er möchte sich mit diesem Wort verbinden und in das Leben anderer Menschen hineinsprechen? Für mich ist das immer wieder, wenn ich so übers Predigen nachdenke, absolut faszinierend. Und ich denke dann in der Vorbereitung manchmal, ich sage, Herr, wirklich? Ich soll jetzt dein Wort weitergeben? Das kannst du doch nicht ernst gemeint haben. Aber er macht es. Und er möchte durch die Predigt Glauben an ihn wecken. Weil er lebt und weil er auferstanden ist und weil man ihm begegnen kann. Das ist der Grund, warum wir überhaupt Gemeinde machen, Gottesdienst feiern. Weil er lebt und weil man ihm begegnen kann. Und das finde ich absolut großartig. Predigen ist für mich, also es ist eine absolut tolle Sache, aber eine Predigt zu halten, ist immer auch ein Stück Selbstoffenbarung. Und ich muss einfach mal an dieser Stelle zugeben, es gibt Momente, da habe ich so richtig Heißhunger auf Burger. Es gibt Momente, also da kann man mich mit nichts anderem irgendwie glücklich machen, als nur mit so einem Burger. Und dann setze ich mich in eine Fastfood-Kette. Genau, also mir fällt da nur ein. Ich möchte keine Schleichwerbung machen, aber also setze ich mich in diese Fastfood-Kette und ich bestelle mir einen Burger und dann öffne ich vorsichtig, ehrfurchtsvoll, aber auch erwartungsvoll diese kleine Kartonschachtel und dann liegt dieses Wunderwerk der Komposition von Geschmacksverstärkern vor mir. Und dann, wenn man diesen Burger so in die Hand nimmt und dann voller Genuss möglichst alle Zutaten auf einmal. Man soll ja nicht mit vollem Mund reden, aber also das ist ein ganz besonderer Moment. Schaut, bei einem Burger ist es doch so, das Brot an sich, das ist toll, oder? Diese Sesambrötchen, die es da gibt, ich finde die ganz toll. Manchmal auch Ciabatta, je nach Variation. Und dann gibt es manchmal noch eine Käsescheibe drin, dann ist dieser Patty, dieser Hackfleisch-Patty ist dann noch da drin. Manchmal ein Salatblatt, mehr oder weniger frisch, je nach Fastfood-Kette. Also eine Tomate und alle Zutaten einzeln genommen sind ja toll und lecker und faszinierend. Aber wenn man das alles aufeinander schichtet und dann noch eine gute Soße darüber kippt, also dann ist es einfach nur genial. Wenn meine Tochter Mia zum Beispiel ihren Cheeseburger bekommt, das Erste, was sie macht, Brötchen weg, eingelegte Gurke raus, Papa hier. Für sie hat die Gurke nichts im Cheeseburger zu suchen. Schaut, es gibt Dinge, die muss man unbedingt zusammenlassen. Denn erst in der Kombination entfalten sie ihre Faszination und auch eben einen genialen Geschmack. Und es gibt Dinge, die darf man auf gar keinen Fall verbinden, denn sonst kommt nur noch etwas Widerliches bei raus, wie die eingelegte Gurke bei Mias Cheeseburger. Dieses gleiche Prinzip ist gleichzeitig der Kerngedanke des heutigen Sendschreibens. Das ist der Kerngedanke, das ist das, worum es in dem Sendschreiben an Thyatira geht. Jetzt könnte ich eigentlich die Bibel zumachen und mich hinsetzen, aber ich lade euch ein, mit mir doch noch etwas in die Tiefe zu gehen und diesen Gedanken zu vertiefen. Lass zusammen, was zusammengehört und verbinde niemals Dinge, die nicht verbunden werden sollen. Ich lese aus dem Buch Offenbarung, Kapitel 2, von Vers 18. Meine Herausforderung heute ist, das längste Sendschreiben in der kürzesten Zeit zu bearbeiten und auf unser Leben anzuwenden. Offenbarung, Kapitel 2, von Vers 18. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Thyatira, der Sohn Gottes, dessen Augen wie Feuerflammen lodern und dessen Füße wie Golderz glänzen, lässt der Gemeinde sagen: Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich kenne deine Liebe, deinen Glauben, deine Hilfsbereitschaft und deine Ausdauer. Ich weiß auch, dass du heute sogar noch mehr tust als früher. Doch einen Vorwurf muss ich dir machen. Du lässt diese Isabel, die behauptet, eine Prophetin zu sein, ungehindert gewähren. Und dabei verführt sie mit ihrer Lehre meine Diener zu sexueller Zügellosigkeit und zum Essen von Opferfleisch, das den Götzen geweiht wurde. Ich habe ihr Zeit gegeben, sich zu besinnen und umzukehren, aber es war umsonst. Sie weigert sich, ihre unmoralische Lebensweise aufzugeben. Darum werfe ich sie jetzt aufs Krankenbett. Und die, die mit ihr Ehebruch begangen haben, lasse ich in größte Not geraten. Es sei denn, sie kommen zur Besinnung und wenden sich von dem ab, was diese Frau tut. Isabels Kinder aber müssen sterben. Ich werde sie nicht am Leben lassen. Daran werden alle Gemeinden erkennen, dass mir auch die geheimsten Gedanken und Absichten nicht verborgen bleiben und dass ich jedem von euch das geben werde, was er für sein Tun verdient hat. Aber es gibt auch in Thyatira auch solche, die diese Lehre nicht angenommen haben und die nichts wissen wollen von dem, was die Leute die tiefen Geheimnisse des Satans nennen. Ihnen rufe ich zu, haltet fest, was ihr habt, bis ich komme. Weiter lege ich euch keine Last auf. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht und bis zuletzt nicht aufhört, so zu handeln, wie ich es will, werde ich Macht über die Völker geben, sodass er mit eisernem Zepter über sie regiert und sie wie Tongeschirr zerschmettern wird. Ich verleihe ihm damit dieselbe Macht, die auch ich von meinem Vater bekommen habe. Und als Zeichen dieser Macht werde ich ihm den Morgenstern geben. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Thyatira war im Vergleich zu Smyrna zum Beispiel oder Ephesus eher eine etwas ärmere Stadt, zumindest nicht so wohlhabend. Das liegt daran, dass Thyatira etwas weiter im Landesinneren ist, gute 40 oder 50 Kilometer weiter östlich im Landesinneren von Pergamon entfernt. Ohne Anbindung an einen Handelshafen musste diese Stadt irgendwie anders Geld erwirtschaften, ihren Lebensstandard irgendwie ermöglichen. Was passierte? In Thyatira siedelten sich sehr, sehr viele Handwerker an, die so Luxusgegenstände herstellten, gerade für Ephesus und für Smyrna, die ja sehr, sehr wohlhabend waren. Und diese Handwerker, es waren hauptsächlich Schmiede, Bronzeschmiede, Kupferschmiede, Gold, Silber, aber auch ganz normale Stahlschmiede. Und Textilfärber. Wir kennen aus der Apostelgeschichte, die erste Frau, die sich in Europa bekehrt hat, das war Lydia. Und sie kam aus Thyatira. Sie war eine Purpurhändlerin, also sie handelte mit gefärbten Stoffen. Und dafür war diese Stadt bekannt. Jetzt war es so, diese Handwerkergruppen, die schlossen sich in Gilden zusammen. Also so eine Art antike Gewerkschaft, wo man sich zusammengeschlossen hat, um ihre Interessen zu verteidigen und zu vertreten in der Gesellschaft. Es gab eben die Gilde der Schmiede oder der Färber oder der Kunsthandwerker oder was auch immer. Und diese Gilde war im Prinzip die erweiterte Familie. Sozial war es die Gilde, die sich um alles kümmerte. Wenn es eine Beerdigung gab, wenn eine Hochzeit gefeiert wurde, dann fragte man die Gilde und die Leute aus dieser Gilde um Hilfe. Wirtschaftlich war die Gilde der Ort, wo man Handel trieb, wo man sich Aufträge zuschob, wo man versuchte, irgendwie an die besten Sachen heranzukommen. Der kennt den und der kennt den und so bekommt man dann eben den Auftrag. Manchmal ganz, ganz ähnlich wie heute auch, oder? Es gibt aber noch eine Besonderheit bei diesen Gilden. Sie bildeten auch religiös das Zentrum. Mit anderen Worten, in der Gilde wurde auch das religiöse Leben zelebriert und gefeiert. Wie machte man das? Man organisierte als Gilde ein großes Festmahl. Dort wurden Speisen serviert, verschiedene Fleischsachen und alles, was es so gab. Und das hatte man vorher einem bestimmten Götzen geweiht. Jede Gilde hatte so ihre Spezialgottheit, aber es gab auch eine übergreifende Stadtgottheit, nämlich Apollo, und der wurde geehrt, indem man ihm die Opfer weihte und dann diese Opfer zubereitete und dann eben an diesen Fest, gelagen, muss man sagen, verzehrte. Aber nicht nur das, wenn das Hauptessen fertig war, dann haben meistens die Ehefrauen, eigentlich fast alle Frauen, den Raum verlassen und es wurden rituelle Prostituierte in diesen Raum hineingelassen. Und so wollte man auch diesen Gott Apollo durch eine rituelle Orgie zu Diensten sein und ihn ehren. So feierte man die Anbetung von dieser Gottheit. Und jetzt merken wir schon, in dieser Stadt unter den Handwerkern entsteht eine Gemeinde. Das ist das Material, aus dem Sprengstoff gemacht ist. Also das knistert von Anfang an. Sobald ich Christ werde, steht meine Mitgliedschaft in dieser Gilde in einem krassen Kontrast zu meinen ethischen Standards, zu dem, was Jesus über Sexualität sagt. In diese Situation spricht dieses Sendschreiben hinein. Und Jesus stellt sich der Gemeinde vor. Und er sagt, dies schreibt, oder der Sohn Gottes, dessen Augen wie Feuerflammen lodern. In keinem anderen Sendschreiben steigt Jesus so direkt ein. Dies sagt der Sohn Gottes, dessen Augen wie Feuerflammen lodern. Das ist ein Bild für seinen Durchblick. Mit anderen Worten sagt er, ich durchschaue alles. Liebe Thyatira, liebe Gemeinde FEG, ich sehe, was los ist. Ich sehe, ich bin derjenige, der bis in die tiefsten Tiefen deines Herzens hineinschauen kann. Bei mir gibt es keinen Nebel, keine Fragezeichen. Er sieht auch meine persönliche Haltung, er sieht deine Haltung. Ob du in Verteidigungshaltung gehst und sagst, ich will nicht, dass die Predigt mir zu nahe kommt. Das ist mir alles irgendwie zu dicht, zu persönlich. Er sieht alles. Und wie es dir jetzt geht mit diesem Gedanken, dass Jesus den totalen Durchblick hat, das sagt viel darüber aus, wie deine Beziehung zu ihm ist. Schaut, wenn es mir nicht gut geht mit Jesus, wenn ich in so einer Feindschaft gegen ihn lebe und merke, da sind unaufgeräumte Dinge in meinem Leben, dann will ich nicht, dass er den Durchblick hat. Dann ist das unangenehm, dann stört mich das. Wenn ich aber sage, Jesus, ich möchte, dass du mir sagst, wo es hängt, dann ist Durchblick etwas Tolles, weil ich manchmal, und da bin ich ganz ehrlich, mein eigenes Herz nicht verstehen kann. Jesus hat den Durchblick. Als zweite Eigenschaft sagt er, Füße wie Gold, die wie Golderz glänzen. Das unterstreicht seine Autorität, seinen festen Stand. Er ist souverän. Er hat die ganze Autorität. Er ist das Wesen im Universum, dessen Meinung als einziges zählt. Nur das zählt, was er sagt, was seine Meinung ist. Füße, die wie Golderz glänzen, einen festen Stand. So schnell holt Jesus niemand von den Füßen. Er hat einen festen Stand. Seine Autorität ist unangefochten. Und jetzt lobt er die Gemeinde. Und das ist die längste Lobesrede in den ganzen Sendschreiben. Das ist so genial. Nicht einmal die Epheser, die ja so eine ach so tolle Gemeinde hatten, kommen da heran. Hört dich das an. Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich kenne deine Liebe, deinen Glauben, deine Hilfsbereitschaft und deine Ausdauer. Ich weiß auch, dass du heute sogar noch mehr tust als früher. Das war ja das Problem der Epheser, oder? Könnt ihr euch erinnern? Da hieß es, das Prinzip der Epheser lautete, Gemeinde oder Christsein ohne Christus. Sie hatten ihre erste Liebe, nämlich Jesus, verlassen und er forderte sie auf in dem Sendschreiben, kommt wieder zurück zu den ersten Werken. Hier bescheinigt er der Gemeinde, ihr habt das durchgezogen. Ihr seid dran geblieben. Ihr tut heute sogar noch mehr als früher. Für die Gemeinde in Ephesus galt, Christsein ohne Christus. Für Thyatira, und das beschreiben jetzt die nächsten Verse, gilt das Prinzip Christsein mit Christus und mit. Okay, das ist der Kontrast. Sie standen in der Gefahr, etwas dazuzunehmen, hinzuzufügen. Nicht wegzulassen, aber hinzuzufügen. Und jetzt sind wir bei dem Eingangsgedanken von dem Burger. Es gibt Dinge, die gehören zusammen und es gibt Dinge, die darf man auf keinen Fall verbinden, weil sie einfach nicht zusammengehören. Da heißt es in Vers 20, doch einen Vorwurf muss ich dir machen. Du lässt diese Isabel, die behauptet, eine Prophetin zu sein, ungehindert gewähren. Was war da? Hier wird ja eine alttestamentliche Person, nämlich die Königin Isabel, die Frau vom König Ahab, als Bild genommen. Das ist interessant, die Sendschreiben greifen immer wieder, ich erinnere an Biliam, alttestamentliche Personen auf, um die Gemeinde von heute, und das war ja aktuell, zu erklären. Ganz faszinierend. Isabel war eine Königin, eine phönizische Königin. Die Ahab hatte sich das aus wirtschaftlich-strategischen Gründen so überlegt, es wäre gut, diese Frau zu heiraten. Dann habe ich nämlich einen verbündeten Schwiegerpapa, falls es ernst wird. Gesagt, getan, er heiratete diese Frau und das war vielleicht ein Energiebündel. Sie wird beschrieben im Alten Testament, dass sie 850 vollzeitliche Propheten für ihre Götzen unterhalten hat, um diesen Götzenkult nur im Nordreich von Israel aufrechtzuerhalten. Das war die Verehrung des Göttes Baal und die Verehrung der Göttin Astarte, die als die Ehefrau von Baal galt. 850 vollzeitliche Priester für die Verehrung dieser Götzen. Und Jesus sagt, so eine hast du bei dir in der Gemeinde, die mit einer Vehemenz eine falsche Lehre propagiert, die von zwei Dingen charakterisiert ist. Das erste ist sexuelle Zügellosigkeit und das zweite ist das Essen von Opferfleisch. Habt ihr es noch im Kopf, wie ich beschrieben habe, wie die Situation mit den Handwerkergilden war? Ich kann mir gut vorstellen, wie die Leute auf diese Lehre reagierten. Sie haben gesagt, oh Mann, wenn ich Christ werde, ein normales Leben in dieser Stadt ist kaum möglich. Ich kriege keine Aufträge mehr, ich bin nicht mehr sozial abgesichert, weil ich nicht mehr in dieser Gilde bin. Ich habe große Schwierigkeiten, überhaupt ein vernünftiges Leben in dieser Stadt zu führen. Und diese Frau hat die Lösung. Sie hat die Lösung. Gerade diese zwei Dinge, die mit dieser Gilde unvereinbar waren, nämlich sexuelle Zügellosigkeit und eben das Essen von Götzenopferfleisch, war plötzlich okay. Sie hat es so umgedeutet und in ihrer Theorie und Theologie so eingebaut, dass es plötzlich okay war. Genial, der müssen wir folgen. Jetzt kann ich fröhlich Christ sein, zur Gemeinde gehen am Sonntag und die Woche über kann ich wieder in meiner Gilde schön mitfeiern. Genial. Merken wir, wie brandaktuell dieses Sendschreiben ist? Es ist brandaktuell und ich möchte das mit einer Illustration deutlich machen. Schaut, ich habe hier etwas mitgebracht. Es ist so, hier, das ist so ein, was ist das? Ein Joghurtdrink. Und dieser Joghurtdrink, ich muss erst mal schütteln. Das sind ja an sich ganz leckere Getränke, oder? Und hier habe ich ein Glas mit Cola. Schaut, und dann sagt man, also am Sonntag, da gehe ich doch in die Kirche, oder? Sehr lecker. Am Montag, ja also komm, eine ehrliche Steuererklärung, wer macht die heute noch? Sehr gut, einen Ehrlichen gibt es. morgens früh stille Zeit, ja, das muss sein. Also meine Gebetszeit brauche ich. Sehr gut. Nackte Mädels im Internet. Ja, also man muss auch mal Bibel lesen, das ist schon wichtig. Also das mache ich schon, ab und zu Bibel lesen. Ab und zu ein Joint, wo ist das Problem? Und das kannst du jetzt weiterführen und weiterführen. Und du lebst als Christ und sagst eigentlich das hier. Das ist ja furchtbar. Das ist furchtbar. Schau, das ist die Situation der Thyatira gewesen. Sie haben Dinge zusammengefügt, die nicht zusammengehören. Das sieht ein bisschen aus wie Cappuccino, aber trotzdem. Ich möchte das auf dich anwenden. Und ich möchte dich fragen, sieht dein Leben vielleicht gerade in diesem Moment genau so aus? Gibt es in deinem Leben Momente, wo du mal aus diesem Glas und dann auch mal aus dieser Flasche trinkst? Ist es vielleicht in deinem Leben genau so, dass du darum bemüht bist und herausgefordert bist, dass es sich hier etwas verbunden hat, was nicht verbunden sein darf? Hast du dich damit angefreundet? Sieht vielleicht dein Leben genau so aus und es schmeckt wirklich nicht gut? Wie steht es bei dir? Schaut, ich bin davon überzeugt, dass Jesus, wenn das auf dich zutrifft, dich jetzt gerade anspricht. Ich bin davon überzeugt, dass er dir jetzt gerade zeigt, schau, da trinkst du aus der falschen Quelle. Prüf dich selber, geh in dich. Jesus sieht das sowieso. Vor ihm bist du ein offenes Buch. Er ist derjenige, der die Augen hat wie Feuerflammen, den totalen Durchblick hat. Verbindest du in deinem Leben Dinge, die einfach nicht zusammengehören? Schau, wir kommen gerade, Matthias und ich, wir waren Anfang der Woche in der Pastorenkonferenz der FEG des FEG-Bundes. Und in dieser Pastorenkonferenz ging es um Sexualethik und Gemeindezucht, Gemeindeordnung. Und ich muss sagen, es hat mich zutiefst erschüttert, wie weitreichend die Problematik ist, wo man versucht, Dinge miteinander zu verbinden, die einfach nicht zusammengehören. Es ist für mich erschütternd zu sehen, dass man nicht mehr klar Gottes Anweisungen folgen will. Man beginnt dann rumzuerklären, man kommt auf die wildesten Spekulationen und neue theologische Ansätze, die eigentlich den Vers genau das Gegenteil sagen lassen, wovon die Christen 2000 Jahre überzeugt waren. Es ist tragisch. Und im Predigtflyer habe ich das nochmal versucht deutlich zu machen. Es ist eine tragische Kombination, die zerstörend ist für das geistliche Leben. Gott spricht auf diese Kombinationsversuche ein massives Urteil aus. Und das erschreckt mich jedes Mal, wenn ich das lese. Da heißt es ab Vers 22, darum werfe ich sie jetzt aufs Krankenbett. Und die mit ihr Ehebruch begangen haben, das kann wörtlich, das kann aber auch im übertragenen Sinne gemeint sein, im Sinne von Folgen der Lehre, lasse ich in größte Not geraten. Schaut, sie bekommen genau das, wovon sie eigentlich weggelaufen waren. Sie wollten keine Schwierigkeiten und keine Herausforderungen im Leben, aber hier bekommen sie genau das. Es sei denn, sie kommen zur Besinnung und wenden sich von dem ab, was diese Frau tut. Isabels Kinder, und auch da sind sich die Ausleger nicht ganz einig, ob es wortwörtlich gemeint ist oder im übertragenen Sinne, aber müssen sterben. Ich werde sie nicht am Leben lassen. Daran werden alle Gemeinden erkennen, dass mir auch die geheimsten Gedanken und Absichten nicht verborgen bleiben und dass ich jedem von euch das geben werde, was er für sein Tun verdient hat. Was für ein massives Gericht. Gott sagt, das lasse ich mir nicht bieten. Warum nämlich? Weil jedes Mal, wenn dieser Kombinationsversuch unternommen wird, stellt man etwas auf die gleiche Stufe wie Gott. Götzendienst, und diese Lehre hat diese Frau offensichtlich in Thyatira verbreitet, Götzenopfer zu essen, bedeutet, ich identifiziere mich mit diesem Gott, mit dieser Gottheit. Götzen sind auch in unserer Zeit heute top aktuell. Top aktuell. Wie finde ich heraus, ob irgendetwas für mich zu einem Götzen geworden ist, indem ich ihm gehorsam werde? Das ist ein ganz zuverlässiges Erkennungsmerkmal. Wem bin ich gehorsam? Schaut, wir sagen Götzen, Boris, also komm schon, das war früher irgendwann, da gab es diese Gottheit, zum Beispiel Moloch im alten Israel. Und diesem Moloch wurden regelmäßig Menschenopfer gebracht. Kinder wurden ermordet als Opfer für diese Gottheit. Und wir sagen, ja, wir sind doch zivilisiert, bitte, sowas kommt doch hier nicht mehr vor. Aber ich möchte einfach mal in den Raum hineinfragen, wie viele Ehen und wie viele Kinder werden auf dem Opferaltar der Karriere dargebracht? Nur weil man sagt, diese Gehaltserhöhung muss ich haben. Diesen Lebensstandard will ich haben. Götzendienst ist top aktuell in allen verschiedenen Spielarten. Vielleicht nicht immer so offensichtlich wie damals, aber es ist da. Es ist in der Gesellschaft vorhanden. Und wem ich gehorsam bin, das ist mein Götzen, das ist mein Gott. Dort, wo mein Gehorsam liegt. Wenn es irgendwann mal zu einem Interessenskonflikt kommt, wem bist du gehorsam? Wem folgst du? Es bedeutet, etwas an die Seite von Gott zu stellen, auf die gleiche Ebene. Und Jesus sagt, das darf nicht sein. Und er spricht hier ein massives Gericht aus, das uns wie so eine Gänsehaut über den Rücken treibt, laufen lässt. Also das so ein starkes Gericht. Und er ruft den Leuten zu, kehrt um, macht das nicht, ihr lauft ins Verderben. Ich habe hier mein Portemonnaie mitgebracht. Hat jemand sein Portemonnaie dabei? Haltet es mal hoch, wer hat sein Portemonnaie dabei? Also jetzt wen suche ich mir aus? Mal einfach, also mein Portemonnaie ist richtig dick, okay? Mein Portemonnaie ist richtig dick. Ich war extra nochmal bei der Bank. Mal eine Frage. Bruno, würdest du, ohne zu wissen, was ich hier drin habe, den kompletten Inhalt tauschen? Du gibst mir dein Bargeld, ich gebe dir mein Bargeld. Also nur Bargeld natürlich. Nur Bares ist Wahres, also. Würdest du es machen? Okay, was hast du? Nur Münzen? Na, das gibt's ja gar nicht. Das gibt's ja gar nicht. Wer hätte Scheine gehabt? Hättest du getauscht, Andrea? Ah, schade, das wäre so gut gewesen. Schade. Schaut, ich habe nämlich gar nichts. Liebe Freunde, genau das passiert, wenn wir uns von Gott abwenden. wenn wir etwas anderes als erstrebenswerter erachten als Gott. Wenn wir etwas an seine Seite stellen, wir werden immer leer ausgehen. Es ist selbstzerstörerisch. Und Jesus sagt, ich will dir das nicht zumuten. Das ist eine Erziehungsmaßnahme von ihm. Er sagt, kehr um, du läufst ins Leere, im wahrsten Sinne des Wortes. Du gehst leer aus, wenn du diesen Weg weiter verfolgst. Tu das nicht. Wir machen das immer wieder. Wir meinen, das sieht so gut aus. Und das sieht so erstrebenswert aus. Und das sollte ich doch noch mitnehmen, sonst verpasse ich was im Leben. Aber wir werden leer ausgehen. Das ist das Bild, das ist der Grundgedanke. Und er spricht dieses Gericht aus. Und es kommt sogar zu Todesfällen, die er androht. Im ersten Korintherbrief, in Bezug auf den Missbrauch des Abendmahls, da sagt Paulus genau sowas Ähnliches, also genau das Gleiche. Er sagt, wer das nicht beachtet, wer Gottes Ehre nicht beachtet und seine Einzigartigkeit, der muss mit Gericht rechnen. Deswegen sind einige krank und einige sind sogar gestorben. Versteht mich bitte richtig. Ich sage nicht, dass jede Krankheit und jede Schwierigkeit und jeder Todesfall Gericht Gottes ist. Wirklich nicht. Aber ich sage nur, prüf dich, wenn so etwas kommt. Herr, willst du mir irgendetwas sagen? Wo stehst du heute? Wo stehst du heute? Hast du auch Dinge in deinem Leben kombiniert, die nicht zusammengehören? Läufst du einem leeren Portemonnaie hinterher? Hast dir einen Götzen gesucht, etwas, das du anbetest, dem du gehorsam bist? Ich glaube, Gottes Wort ist an dieser Stelle sehr, sehr klar. Und es fordert dich auf, kehr um. Kehr um. Lauf nicht mehr weg von ihm, sondern auf Gott zu. Und dann ermutigt er die Gemeinde. Und mit diesem Gedanken möchte ich abschließen. Die letzten drei Verse werden wir im Vertiefungslehrabend, die letzten vier Verse am Dienstag nochmal vertiefen. Und dann ermutigt er die Gemeinde. Und er sagt in Vers 25 am Ende, ihnen, also diejenigen, die sich nicht auf diese schiefe Tour eingelassen haben, rufe ich zu, haltet fest, was ihr habt, bis ich komme. Weiter lege ich euch keine Last auf. Ist das nicht schön? Ganz ehrlich, ich lebe für diesen Moment. Ich lebe für diesen Moment, dass in dem Augenblick, wenn ich sterbe oder wenn der Herr wiederkommt, er seinen Arm um meine Schulter legt und sagt, gut gemacht. Gut gemacht. Boris, ich bin stolz auf dich. Du hast als mein Kind gelebt und ich bin stolz auf dich. Was wird das für ein Moment sein? Und er greift vor in Thyatira und sagt diesen Leuten, ihr macht es gut. Bleibt dran. Haltet fest, wie ihr gerade unterwegs seid. Ihr seid gut unterwegs. Haltet daran fest. Haltet durch. Und ich werde euch an etwas Großartigem Anteil haben. Aber darauf werden wir am Dienstag noch einmal näher eingehen. Es ist großartig, dass wir heute das Abendmahl direkt im Anschluss an die Predigt so in das Zentrum des Gottesdienstes holen können. Und ich genieße das, weil das Abendmahl dich erinnert, wem es sich lohnt zu folgen. Das Abendmahl erinnert uns daran, dass Jesus uns liebt. Das Brot symbolisiert seinen Körper, der zerbrochen ist für dich und für mich. Den Wein, den wir trinken, symbolisiert sein Blut, das vergossen worden ist für dich und für mich. Und ich lade dich ein, wenn du jetzt sagst, Mann, ich habe gemerkt, ich bin gemeint. Mein Leben sieht gerade so aus. Da sind Dinge, die hineingekommen sind. Ich hab Allianzen geschlossen mit mir selber. Ich habe Sünde umgedeutet, dass es irgendwie doch vereinbar wird. Dann möchte ich dich heute bitten, lass dieses Abendmahl ein Wendepunkt in deinem Leben sein. Dass du sagst, das reicht. Bis hierher und nicht weiter. Ich kehre um. Ich laufe jetzt auf Gott zu. Ich möchte ein sauberes Leben vor ihm leben. Gottes Wort ruft dich dazu auf. Und du spürst selber, ob du gemeint bist. Oder ob du sagst, ich liebe Jesus von ganzem Herzen und ich will ihm folgen. Dann ist das Abendmahl genauso für dich. Dann darfst du das nochmal für dich in Anspruch nehmen. Dich ganz und gar auf ihn werfen und sagen, Herr, dieses Abendmahl, dass ich das jetzt nehme, damit bezeuge ich, ich halte an dir fest. Ich nehme dein Wort ernst. Wir dürfen jetzt für das Abendmahl uns hier unten in einen großen Kreis stellen. Macht vielleicht eine zweite Reihe, vielleicht einfach, dass wir alle Platz haben. Ihr von der Empore, ich lade euch ein, dass ihr herunterkommt und hier in diesem großen Raum euch mit aufstellt. Ich möchte die Abendmahlshelfer nach vorne bitten.